Ehrfurcht. Ist das so ein Wort, gell? Und ich glaube wirklich, dass es ein Wort ist, was wir als Christen in dem Jahrhundert, in dem wir leben, wahrscheinlich nicht wirklich verstanden haben, ohne dass ich dir jetzt zu nahe treten will. Aber ich merke es in meinem Herz, in meinem Leben. Ein Wort. Ich meine, Ehre geht ja noch, gell? Das ist schon fast wie ein Jugendwort, gell? Da hinten, Youth. Ehre. Ehrenvoll und so. Und wir verstehen mit Ehre, da verstehen wir schon so ein bisschen was, aber Furcht, mal ehrlich, ist das nicht Mittelalter? Ja, haben wir das nicht hinter uns gelassen, dass wir irgendwas fürchten? Ich meine nicht, dass wir alle keine Furcht hätten, das ist ein anderes Thema, ja. Aber wir tun es schwer mit dem Thema, dass wir Gott fürchten, dass die Ehrfurcht vor Gott etwas ist, was Gott von uns fordert, was er einfordert, was ihm offensichtlich wichtig ist. Und ich glaube, wir verstehen das so schräg oder so schwierig, dass entweder gibt es Missverständnisse bei dem Thema, dass wir das irgendwie auf eine Art und Weise verstehen, dass es uns gar nicht aufbaut und unser Bild von Gott irgendwie schräg wird, oder dass wir es einfach komplett zur Seite schieben und gar nicht drüber reden und dann unser Glaube auch schräg wird und dann hat es auch ganz schlechte Konsequenzen. Deswegen bin ich so froh, dass du heute hier bist, wirklich von ganzem Herzen, weil ich glaube, dass Gott dir heute etwas zeigen möchte, etwas gerade rücken möchte, von dem, wer er ist, wie er ist, wie wir ihm begegnen. Und es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass das dein Leben radikal verändern wird. Je mehr du verstehst, wer Gott ist und was es bedeutet, ihn zu fürchten, desto freier wirst du werden. Deswegen ist es gut, dass du hier bist, vor Ort, dass du online dabei bist, wie immer du gerade eingeschaltet hast. Das ist ein ganz wichtiger Moment und ich glaube, Gott wird reden und ich erwarte Wunder, dass Gott unser Herzen ein bisschen was von dem zeigt, weil es ist ein Wunder. Ja, in der Vorbereitung zu überlegen, oh, wir reden mal über die Größe Gottes, über Ehrfurcht, über Herrlichkeit, das ist so, ja gut, kann ich gleich lassen, ja. Aber Gott will sich zeigen. Und Gott hat was vor, uns von dem zu zeigen, was es bedeutet, ihn zu fürchten. Und es ist nicht nur so ein Thema, was in der Bibel so, ja, am Anfang irgendwo drinsteht und dann ändert sich Gott und jetzt haben wir den liebevollen Gott, sondern wir merken, Gott ist ein Gott, der will gefürchtet werden. Und er verspricht uns, dass da, wo wir es tun, nicht nur, dass es der Anfang ist von aller Weisheit, aller Erkenntnis, alles, was du jemals verstehen könntest, sagt Gott, was ist der Anfang davon? Die Furcht des Herrn, Ehrfurcht vor Gott. Er verspricht uns auch, dass wenn du ein erfülltes Leben haben willst, ein reiches Leben haben willst, ein gesundes Leben haben willst, in gesunden Beziehungen, Freude, Fülle, all das knüpft Gott, wenn du die Bibel liest, knüpft er an Ehrfurcht. Wenn du Gott fürchtest, wirst du all das bekommen. Also schon ein wichtiges Thema. Deswegen lass uns dem mal stellen und überlegen, was das bedeutet. Und wir fangen mal mit Jesus selber an, weil Jesus selber spricht auch von der Furcht vor Gott. Und er macht das auf eine ziemlich radikale Art und Weise. Erschreck nicht, oder erschreck ruhig ein bisschen, schadet ja gar nichts, manchmal, zu sagen, wie Jesus über dieses Thema spricht. Deswegen lass uns mal gucken, er spricht zu seinen Freunden, zu seinen engsten Freunden an der Stelle. Und er spricht zu uns hier, zu denen, die sagen, wir gehören zu Jesus. Sagt er, meinen Freunden, den Männern und Frauen, sage ich, fürchtet euch nicht. Oh, das gefällt uns. Hören wir auf, oder? Komm, ich bete noch, machen wir einen Schluss, geben wir einen Worship. Danke, dass wir keine Angst haben müssen, Jesus. Amen. Ja? Er sagt, fürchtet euch nicht, das ist schön, vor Menschen. Ja gut, das ist genau, und dann die Menschenfurcht und dann mein Chef und meine Kollegen. Ja, okay, die Menschen können nur den Leib töten, aber darüber hinaus können sie euch nichts anhaben. Ist jetzt auch nicht so, okay, Leib töten ist auch nicht, ich denke, oh, ja gut, dann. Ja. Aber er sagt, guck mal, die können euch eigentlich nichts Wirkliches anmachen, weil er will anhaben, er will unsere Perspektive ändern. Und er sagt, ich will euch sagen, wen ihr fürchten sollt. Ah, offensichtlich sollen wir jemanden fürchten. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch noch die Macht hat, euch ins ewige Verderben zu schicken. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Soll ich jetzt beten und sagen, machen wir Schluss? Also offensichtlich spricht Jesus hier von zwei Arten von Furcht. Er spricht davon, dass wir etwas nicht fürchten sollen, Menschen, Dinge, all das, was dir im normalen Leben Sorgen macht, sagt Jesus, mach dir keine Sorgen, sondern fürchte den Gott, den Allmächtigen, weil wenn du Gott fürchtest, fürchtest du nichts anderes mehr. Und wir haben zum Glück letzte Woche schon gehört und verstanden, und es ist auch wichtig, dass Gott zu fürchten nicht bedeutet, Angst vor ihm zu haben. Und es klingt schon krass, und es ist auch krass, es bleibt auch krass, aber es ist nicht Angst vor ihm zu haben. Gott zu fürchten heißt nicht, dass ich Angst vor Gott habe und von ihm weggehe, sondern dass ich Angst davor habe, von ihm getrennt zu sein, Angst davor habe, nicht mit ihm verbunden zu sein und deswegen alles tue, um nah bei ihm zu sein. Das ist was ganz anderes als, oh, ich habe Angst vor Gott, Gott ist so groß, Gott ist gemein. Nein, Gott ist gut, Gott ist liebevoll, aber er ist jemand, der zu fürchten ist. Und wir müssen diesen Gott kennenlernen, um zu wissen, wer er wirklich ist und wie er wirklich ist. Was meint Gott damit, dass wir Angst vor ihm haben, weil wir dann vor nichts anderes mehr Angst haben? Wie kommen wir dahin? Und ich glaube, es beginnt damit, dass wir eine Ahnung davon bekommen, wie groß und wie herrlich und wie schön Gott ist. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen mit uns darüber reden, über die Herrlichkeit, über die Größe und die Schönheit von Gott. Und Gott zeigt uns seine Herrlichkeit an ganz, ganz vielen Stellen. Auch und zum Beispiel in und durch die Natur. Und dann lese ich uns mal einen Vers vor, der uns dabei hilft, es ein bisschen zu verstehen. Erst der Vers, dann die Natur. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Du gehst einfach raus und du schaust dir die Natur an, die Sterne. Wir kommen in der Stadt, gell? Schwierig. Ja, ich glaube, es ist der große Wagen, ich weiß nicht genau, vielleicht ist es auch der Allianz Arena. Ja, man sieht es nicht so genau. Ja, deswegen müssen wir mal raus, mal in die Berge, mal rausfahren, weil wir in der Natur, auch in der Wildnis der Natur, mal zu zelten, mal zu campen, irgendwo mal draußen zu pennen und die Sterne zu sehen, den Wind zu spüren, den Regen zu spüren, da spüren wir etwas von der Größe, haben eine Ahnung von der Größe Gottes. Und ich glaube, in einer zu zivilisierten Welt geht uns ein bisschen was davon verloren. Aber deswegen, zum Glück wohnen wir ja nah an den Bergen und wir können mal rausfahren. Und wir als Familie zum Beispiel sind in den Urlaub gefahren, letzten Sommer waren wir mal ein bisschen weiter weg. Da sind wir, ich glaube, 11 Stunden, wenn ich richtig im Kopf habe, geflogen. Und dann, warum macht man das denn? Man ist müde, Jetlag, schwierig. Und dann sind wir da gewandert, ja, mit unseren Kids. Ich weiß nicht, so Preteens wandern, wer da schon mal versucht hat, sich zu motivieren. Die waren motiviert. Warum? Weil es war schön. Und jetzt kommen diese wunderschönen Bilder. Waren wir in diesem zweitgrößten Land der Welt, ja, manche nennen es auch Kanada, ja, und waren da wandern. Und das war eine Tour, ja, da sind wir, glaube ich, 12 Kilometer gelaufen, ohne zu murren, ja. Warum? Schaut es euch an. Wir sind durch den, wie ich, einen der schönsten Orte gelaufen, wo ich gewesen bin. Es gab noch ein paar andere, die waren auch sehr schön. Stehen glücklich, gucken auf den Lake O'Hara, wer genau wissen, wo das ist, ja. Also wunderschön in den Bergen und Natur löst was in uns aus, dass wir sagen, oh wow, schön. Auch die Menschen natürlich, aber ich meine, es ist die Natur da hinten, ja. Sehen die gut aus? Nein. Schön, das, guck mal, den See, die Berge, das ist so, hast du so einen Wow-Moment schon mal gehabt irgendwo? Und ich glaube, überall, wo wir so einen Wow-Moment haben, ist es ein Schatten, wie soll man sagen, man kann es gar nicht beschreiben, ist so ein kleiner Blinzler von der Schönheit Gottes. Jeder Wow-Moment, wo du sagst, wir Menschen lieben Schönheit und haben solche Momente, wir lieben die Momente. Deswegen fahren wir in Urlaub in schöne Orte, deswegen machen wir uns schön, wenn wir rausgehen. Die meisten, ja, genau, sehr schön. Genau, zum Friseur habe ich nicht geschafft oder solche Sachen, ja, aber wir machen uns schön, wir lieben schöne Menschen, wir suchen uns schöne Partner, ja, also ich zumindest, ja. Ja, steht auch in der Bibel, auch Simson, ja, wirklich, auch Simson sagt hier, sagt seinen Eltern, gib mir die zur Frau, weil die gefällt meinen Augen, ja, so sind wir geschaffen, wir mögen schöne Dinge, ja, deswegen machen wir Orte schön, deswegen gehen wir in schöne Cafés, deswegen gehen wir in Restaurants, sagen, hier sieht aber schön aus, ja, nicht alle sind gleich zugänglich, manche können auch üben, ja, aber wir lieben schöne Orte, haben so Wow-Momente und all das steckt in uns drin, weil Gott das Schönste ist, was es gibt. Ist alles ein Hinweis, ein Abklatsch, ein Schatten, eine Kopie, eine schwache Kopie von der Herrlichkeit und Schönheit Gottes. In der Bibel, das Wort für Herrlichkeit ist das Wort Tifara im Hebräischen. Tifara. Und das ist das Wort, das kannst du übersetzen mit Herrlichkeit oder mit Pracht oder mit Schönheit. Gibt noch ein paar andere Bedeutungen, aber das sind die stärksten. Schönheit. Gott ist das Schönste und Prachtvollste, was es gibt. Und es gibt für dich nichts Schöneres zu entdecken als diesen herrlichen Gott. Und das müssen wir uns bewusst machen, dass die Schöpfung, alles, was du schön findest, wo du sagst, wow, schön, es ist ein Hinweis auf die wahre Schönheit des lebendigen Gottes. Das Schöne ist, dass alles, was es gibt in diesem Universum. Und wenn man dann die Dimension sich mal versucht, bewusst zu machen. Nehmen wir so ein banales Beispiel, das wir alle wissen. Ja, wie weit ist die Sonne von der Erde entfernt? Bei 1000 Kilometer. Ja, nee. 668.992 Kilometer. Die meisten von uns sagen, ja, schön, es ist eine Zahl. Ja, die ist so krass, die können wir uns gar nicht vorstellen. Deswegen, ich versuche es dir mal zu helfen. Wenn du dir vorstellst, im A380 fliegst du hier los. Wie lange brauchst du bis zur Sonne? Du brauchst 21 Jahre im Flugzeug dahin, bis du da bist. Also, dass du da nicht ankommst, was du heißt, ist ein anderes Thema. Aber ja, ich meine, so viel Tomatensaft kannst du gar nicht einpacken, ja, dass das funktioniert. Und das ist nur die Sonne. Ja, wir reden nicht davon, wie weit die Sterne weg sind, wie weit eine Galaxie weg ist, wie weit die Dinge weg sind, die du im Himmel bestaunst. Und es gibt so ein Kinderlied, wo wir singen, oh Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Das stimmt. Aber in der Bibel lesen wir, er hält alle Galaxien in seiner Hand. Also, das ist der Gott, von dem wir hier gerade sprechen. Wir reden von dem schönsten Wesen, was es gibt, und von dem krassesten Wesen, was es gibt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber wir versuchen es. Und deswegen lass uns noch mal ganz kurz so eintauchen in so ein paar Blitzlichter aus der Schönheit der Natur. leben in einer so erstaunlichen Welt, oder? Vom Großen bis zum Kleinen, so viel Schönheit, so viel Detail, so viel Kreativität, so viel Kunst, so viel, was Gott geschaffen hat. Und das Krasseste ist, dieser Gott schafft das, indem er spricht. Der muss da nicht üben, der muss da nicht irgendwie jahrelang, Jahrhunderte, Millionen lang irgendwie versuchen, irgendwie so einen Mensch zu bauen, sondern der spricht ein Wort und es ist. Das ist der Gott, mit dem wir zu tun haben. Ein Wort. Und es ist ein bisschen, dann stellst du vor, ja, wie war das denn? Hat er gesagt, Abracadabra, und dann ist da jetzt der Berg? Vielleicht. Weil im Aramäischen heißt Abracadabra, ich erschaffe, während ich spreche. Und bis heute versuchen alle Zauberer, das irgendwie nachzuahmen, und haben sich die, konnten sich das nicht merken, ja. Und haben dann irgendwie, Abracadabra, so ähnlich, ja, irgendwie das nachgeplappert. Aber das ist der Gott, der spricht ein Wort, und es ist. Das Universum entsteht. Du entstehst, die Menschheit entsteht, die Schönheit, alles, was du irgendwie schon mal schön gefunden hast. Wow. Gott hat es geschaffen. Und es muss ich blöderweise kein Christ sein oder Theologe, um zu merken, dass nicht alles in dieser Welt noch schön ist. Dass wir nicht mehr so schön sind. Ich meine, klar, wir Menschen sind immer noch zu krasser Schönheit fähig. Und was wir erschaffen an Kunst und Kultur und an Schönheit in Architektur, in Musik, in allen möglichen Bereichen, da merken wir, wir sind noch Ebenbilder Gottes und Gott hat das in uns reingelegt, dass wir es immer noch auch selber produzieren können, Schönheit, weil Gott uns so geschaffen hat. Aber wir merken auch, und einfach nur die Nachrichten kurz anschalten oder einfach ganz kurz mit deiner Familie mal reinzoomen, ja, merken wir, dass wir auch fähig sind zu Bösheit, zu Zerstörung, Dinge kaputt zu machen, und wir merken, unser Herz ist nicht mehr an einem schönen Ort. Und deswegen hat Gott ein Problem, weil er ist perfekt, er ist die Schönheit und hat uns schön gemacht, aber da gab es das Problem damals im Garten Eden, und wir sind heute nicht mehr perfekt. Die ganze Schöpfung ist gefallen und Gott war schon mal so sauer auf die Menschheit und war so voller Zorn, dass er sagt, ich vernichte alle Menschen. Und ich fange mit einem oder mit einer Sippe nochmal neu an. Vielleicht kennst du die Geschichte von Noah und dann Arche und Flut und wirklich Zerstörung, weil Gott so sauer war über unsere Herzen, die wir so alles kaputt machen. Und dann sagt Gott und verspricht uns heute hier, dir und mir heute, ich werde es nie wieder machen und werde einen Regenbogen spannen. Den Vers brauchen wir später, aber jetzt erstmal den Bogen. Ja? Ein Regenbogen, der uns zeigt, wenn Gott in den Himmel setzt und sagt, ich werde einen Bund mit euch richten und ich halte diesen Bund für euch, weil ihr es nicht könnt. Und der Bund, den setze ich da rein, den Bogen, dass immer, wenn ihr ihn seht, euch daran erinnert, ich bin treu. Das ist, was Gott macht. Und selbst den Regenbogen finden wir schön. Ja, wenn du dann im Himmel irgendwo siehst und es regnet und dann scheint die Sonne und dann sagst, oh wow, Regenbogen, Regenbogen, ja, oder? Dann zeigen, wenn ich den sehe oder meine Familie ist dabei, guck mal, doppelt, ja, und Anfang und Ende. Und dann machen wir Mythen, was ist wohl am Ende vom Regenbogen? Also, weil wir es schön finden, was Gott macht. Und da setzt er seinen Bogen am Himmel als Zeichen seiner Treue. Es gibt nichts Schöneres als diesen Gott. Und alles, was du an Schönheit siehst, ist ein Schatten, ist ein Hinweis auf die Schönheit des lebendigen Gottes. Und in der Bibel gibt es ein paar Menschen, die das Privileg hatten, ein bisschen mehr als du und ich von der Herrlichkeit Gottes zu sehen. So, die haben sich gewünscht, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Oder manche haben sich gar nicht gewünscht, Gott, oder im Herzen vielleicht. Und Gott hat es ihnen einfach geschenkt, dass sie etwas von sehen, wie Gott wirklich ist. Und das Krasse ist, wenn wir in der Bibel erleben oder Geschichten lesen von Menschen, die Gottes Herrlichkeit sehen, wisst ihr, was deren Reaktion ist? Sie fallen auf ihr Angesicht und sagen, ich muss sterben. Wenn Gott sich jetzt entscheiden würde, diesen Moment mit seiner Herrlichkeit hier den Neuraum aufzureißen oder bei dir zu Hause, deiner Wohnzimmer oder wo immer du gerade bist, aufzureißen, sagen, ich komme mit meiner Herrlichkeit, dann wären wir alle tot. Dann wäre es vorbei, weil wir es nicht aushalten würden, weil Gott ein verzehrendes Feuer ist, weil seine Schönheit, seine Heiligkeit so krass ist, dass wir es nicht aushalten. Deswegen haben einige in der Bibel das gesehen, aber sie haben immer nur einen Schatten davon gesehen, eine Vision davon gesehen, eine Idee bekommen, und es hat schon gereicht, dass sie dachten, ich muss sterben. Wir Menschen, wir überschätzen uns so maßlos. Das ist ein Schmerz, den Gott hat und den ich auch habe. Wo ich denke, also ich selber, ich denke so oft über mich und über andere. Wir denken, wir wären das Zentrum des Universums, jeder von uns. Das ist unser Problem. Oh, ich bin so wichtig. Meine Sorgen sind gerade so wichtig. Meine Probleme sind gerade so wichtig. Meine Zukunft ist so wichtig. Weil Gott uns nicht mehr wichtig ist. Und dann werden die alle so groß. Ja, und dann haben wir auch die Sorgen und die Fragen und die Themen, weil wir uns zu wichtig nehmen und wir nicht mehr wissen, wer Gott ist. Und ich glaube, wenn Gott dich jetzt zeigen würde, dann würde keiner von uns mehr denken, oh, ich wollte nur eins noch sagen, Gott, mein Kontostand. Ja? Dann hätte es sich erledigt. Ja, oder vielleicht kennst du die Geschichte von dem Pharisäer in der Bibel, der so betet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so ein Sünder bin, wie der neben mir steht. Ja, glaubst du, wenn Gott dir sich zeigt, dass du sagen würdest: Oh ja, Gott, danke, dass du dich gezeigt hast. Ich wollte nur kurz sagen, danke, dass ich nicht so ein Sünder bin wie der. Ich glaube, wir würden alle sagen: Oh, ach du Scheiße. Ja, wir sind aus Gottes Perspektive. Ja, es gibt moralisch gibt's schlimmere Sünder als andere, keine Frage. Aber wenn du vor Gott stehst, haben wir alle das gleiche Problem. Und keiner würde sagen: Ja, ich sterbe gleich, aber ich wollte nur sagen, der stirbt früher. Ich glaube, lass uns in die Haltung kommen, dass wir erkennen, wer ist Gott, wie ist Gott wirklich. Und deswegen möchte ich uns jetzt einen Text vorlesen von einem Mann, der das Privileg hatte, eine Vision von Gottes Herrlichkeit zu haben und der sie versucht hat aufzuschreiben. Oder er hat es nicht versucht, er hat sie aufgeschrieben, aber er hat versucht, in Worte zu fassen, dass wir es verstehen. Und vielleicht machen wir mal ein Experiment. Ich lade dich ein, ist freiwillig. Du kannst, wenn du willst, wenn ich gleich lese, deine Augen zumachen und dir versuch mal vorzustellen, was ich lese, wie das vor dem inneren Auge aussieht, was du siehst, von dem, was der Prophet da beschreibt, von dem Moment, wo er Gottes Herrlichkeit begegnet. Kannst du zu Hause machen, kannst du dich auch hier machen. Und ich lese einfach aus Hesekiel, dem Propheten Hesekiel, der versucht hat, mit menschlichen Worten zu beschreiben, was er im Thronsaal Gottes, in der Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Ich sah, wie der Sturm eine mächtige Wolke von Norden herantrieb. Sie war von einem hellen Schein umgeben und Blitze zuckten aus ihr. Die Wolke brach auf und aus ihrem Inneren leuchtete ein helles Licht wie der Glanz von gleißendem Gold. In dem Licht sah ich vier Gestalten, die wie Menschen aussahen. Doch hatte jede von ihnen vier Flügel. Sie hatten Menschenbeine mit Hufen wie Stiere und ihr ganzer Körper funkelte wie blankes Metall. Unter den Flügeln sah ich vier Menschenarme, je einen Arm unter einem Flügel. Mit zwei von ihren Flügeln bedeckten sie ihren Leib. Die beiden anderen hatten sie ausgespannt und mit ihren Enden der ausgespannten Flügel berührten sie sich gegenseitig. Jede der geflügelten Gestalten hatte vier Gesichter. Vorne das Gesicht eines Menschen. Rechts das Gesicht eines Löwen, links das Gesicht eines Stiers und hinten das Gesicht eines Adlers. Sie konnten sich in alle vier Richtungen bewegen, ohne sich umzuwenden. Sie gingen, wohin der Geist Gottes sie trieb. Zwischen den geflügelten Gestalten war etwas, das wie ein Kohlenfeuer aussah und etwas wie Fackeln zuckte zwischen den Gestalten hin und her. Das Feuer leuchtete hell und aus dem Feuer kamen Blitze. Als ich genauer hinsah, erblickte ich neben jeder der vier Gestalten ein Rad, das den Boden berührte. Alle Räder waren gleich groß und funkelten wie Edelsteine. In jedes Rad war ein zweites Rad im rechten Winkel eingefügt, sodass es nach allen vier Richtungen laufen konnte, ohne vorher gedreht zu werden. Die Räder waren riesengroß und ihre Felgen waren ringsum mit funkelnden Augen bedeckt. Ein furchterregender Anblick. Ich hörte das Rauschen der Flügel. Es dröhnte wie die Brandung des Meeres, wie ein Heerlager, wie die Donnerstimme des allmächtigen Gottes. Wenn sie stillstanden und ihre Flügel sinken ließen, hörte es nicht auf zu dröhnen, denn auch über der Platte rauschte es laut. Auf der Platte stand etwas, das aussah wie ein Thron aus blauem Edelstein. Und darauf war eine Gestalt zu erkennen, die einem Menschen glich. Oberhalb der Stelle, wo bei Menschen die Hüften sind, sah ich etwas, das wie helles Gold aussah, umgeben von Feuerflammen und unterhalb etwas wie loderndes Feuer. Die ganze Gestalt war von einem Lichtkranz umgeben, der wie ein Regenbogen aussah, der nach dem Regen in den Wolken erscheint. So zeigte sich mir der Herr in seiner strahlenden Herrlichkeit. Als ich diese Erscheinung sah, stürzte ich zu Boden. Wir haben unterschiedlich viel Fantasie, aber ich weiß nicht, wie es dir ging, dir das vorzustellen. Ich merke jedes Mal, wenn ich das lese, ich habe ein paar Sachen noch weggelassen, aber die Vision ist noch viel, viel länger. Lies gerne nochmal nach, Hesekiel 1. Das ist einfach, es fällt sich schwer, das vorzustellen. Und es fiel auch Hesekiel schwer, sich das, wie schreibe ich das auf? Das sah aus wie und das sah aus wie. Es gab Leute, die haben es versucht, mal so zu skizzieren, zu sagen, dass das so die Hesekiel-Vision, da gibt es verschiedene Skizzen, aber es ist einfach mal ein Versuch, ja. wo man merkt, ja, ist nice try. Ja, so da, die Räder, würde ich sagen, habe ich mir anders vorgestellt, weil die liefen ja in alle Richtungen, nicht nur in eine. Ja, dann die Gestalten, die waren bei mir viel größer. Ich weiß nicht, wie die bei dir waren. Ja, also, aber es ist so, man stellt sich die irgendwie vor. Und natürlich kann man das auslegen. Und natürlich ist da eine Symbolik dahinter, dass du sagen kannst, die Cherubim symbolisieren verschiedene Sachen, die Gesichter, die Macht, die Allmacht Gottes, die Fruchtbarkeit, dass Gott es schafft, quasi Dinge sich vermehren, quasi, dass Gott alles sieht, wie der Adler. All das steckt damit drin. Die Räder, die in alle Richtungen laufen können. Das heißt, Gott ist überall zur gleichen Zeit. Die Augen, das heißt, Gott kann überall alles zur gleichen Zeit sehen. Und trotzdem ist es einfach nur eine Idee. Hesekiel hat nicht Gott wirklich gesehen, sondern hat eine Idee gesehen, eine Vision davon, wer Gott, wie Gott ist. Und das reicht schon. Und wenn wir das erahnen, dass das der Gott ist, zu dem wir reden, den wir gerade gesungen haben und gleich wieder singen. Der Gott, zu dem du kommst, wenn du ihm begegnest in deiner stillen Zeit. Der Gott, zu dem du betest. Der Gott, zu dem du kommst mit all deinen Themen. Das ist der lebendige Gott, der Schöpfer aller Galaxien. Das schönste Wesen, was es gibt. Und wenn wir diese Ehrfurcht vor Gott nicht haben im Herzen, wenn wir Gott nicht mehr Gewicht geben in unserem Leben, dann bekommen andere Dinge Gewicht. Weil Herrlichkeit heißt auch Gewicht. Und wenn ich anderen Dingen mehr Gewicht gebe, dann haben sie auch Gewicht und dann mache ich mir auch Sorgen wegen Dingen, wo Gott sagt, fürchte dich nicht. Fürchte stattdessen Gott, den Herrn. Und dann wirst du frei und dein Herz wird leicht und Freude und Fülle kommen in dein Leben. Das ist der Gott, von dem wir sprechen. Jetzt haben wir ja gesehen, dass Gott ein Problem mit uns hat. Und die Frage ist, wie kann ich mich diesem Gott denn nähern? Wie kann ich denn versuchen, diesem Gott nahe zu kommen, obwohl mein Herz so kaputt, so trotzig, so schwierig ist? Was ist der Weg, den Gott sich überlegt hat? Und deswegen gehen wir jetzt nochmal zurück zu dem Regenbogen, weil wir haben gerade bei Hesekiel einen Regenbogen gehört, das gleiche Wort Regenbogen wie auch bei Noah. Und da lesen wir nochmal, jetzt kommt der Vers zu dem Regenbogen, lest euch mal vor, dass Gott sprach, als er die Menschheit vernichtet hat, sagt, ich will es nicht nochmal tun. Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte. Weil wenn Gott ihn nicht stiftet, haben wir alle ein Problem. Wir wissen, wie treu wir sind. Zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen, Halleluja, das gilt bis heute auch für uns, meinen Bogen, hebräisch Keshet, setze ich in die Wolken und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Der Bogen ist das Zeichen des Bundes. Und eben bei Hesekiel haben wir auch gelesen, da steht auch Keshet, auch Bogen. Und wir übersetzen mit Regenbogen, was ist ja der Regenbogen? Aber das Wort Keshet heißt eigentlich gar nicht Regenbogen. Genau, also hier auch Keshet, Regenbogen, der in den Wolken steht. Weil das Wort für Bogen ist eigentlich das Wort Kampfbogen. Gott sagt, ich setze meinen Kampfbogen in den Himmel. Und ja, er schimmert und schillert wunderschön, weil Gott nur schöne Dinge macht wie ein Regenbogen. Aber es ist der Kampfbogen. Und wenn du diesen Kampfbogen anguckst und überlegst, was Gott sich entschieden hat zu tun, dass er einen Bogen als Zeichen in den Himmel setzt, um uns zu sagen, er wird uns nie wieder vernichten, sondern er wird einen Weg finden, dass dieser Kampfbogen in den Himmel steht, wie ein Kampfbogen. Und ist dir aufgefallen, in welche Richtung der Bogen zeigt? Wenn du einen Kampfbogen siehst, er zeigt nach oben. Und wenn du einen Bogen mal gezogen hast, wo zeigt der Bogen hin? Und Gott hat bei Noah schon versprochen, dass er eines Tages diesen Bogen nimmt und sich selbst damit tötet. Seinen Sohn tötet. Das Kreuz brauchen wir, damit Gott sich uns nähern kann und wir uns Gott nähern können, ohne zu sterben. Gott hat den Bogen gesetzt in den Himmel, den Kampfbogen, und der auf sich zeigt, damit wir mit ihm in eine Beziehung treten können und seine Herrlichkeit sehen, ertragen, aushalten. Weil Gott wollte schon immer unter uns wohnen und dass wir seine Herrlichkeit erleben. Und wir haben letzte Woche schon gehört, wir waren in seine Herrlichkeit gekleidet. Und deswegen lassen wir uns mal kurz die Geschichte der Menschheit angucken, wie das denn war mit uns Menschen. Es ging los im Garten Eden, wo wir mit Gott gemeinsam im Garten spazieren waren. Und da war Gemeinschaft, da war Perfektion, da war nichts Böses, keine Lüge, kein Streit, nichts. Es war perfekt, wir waren mit Gott gemeinsam unterwegs. Dann ging es kaputt, wir wissen das. Aber Gott möchte immer noch in Beziehung mit uns leben. Dann kam die Stiftshütte. Die kamen zuerst, ja, und Gott hat sich überlegt, wie genau wir das machen, dass ein paar wenige Menschen einmal im Jahr Gottes Gegenwart aushalten und dass dann Gott zu uns kommt und uns erzählt, wie es ist. Im Tempel dann genau das gleiche später. Dann kommt Jesus und wir lesen, Jesus ist die personifizierte Herrlichkeit Gottes. Wir können in Jesus, weil er Mensch geworden ist, seine Herrlichkeit so klein gemacht hat, alles erniedrigt hat und so klein ist, dass er Mensch geworden ist, können wir jetzt die Herrlichkeit sehen in einem Menschen. Und dann sagt Jesus, das Wunder ist noch nicht vorbei. Jetzt lebt Gottes Herrlichkeit in dir und in mir und Gott zieht in uns ein. Das ist das Wunder. Und das macht Gott nicht kleiner. Es ist immer noch dieser große, herrliche Gott. Aber er hat einen Weg gefunden, dass er uns so nahe ist. Und ich wünsche mir, dass wir es nie für selbstverständlich nehmen, wer dieser Gott ist. Und dass dieser Gott in uns lebt und durch uns lebt. Gott ist das, Jesus ist das Licht der Herrlichkeit. Das ist der herrliche Gott, von dem wir sprechen und dem wir Lieder singen und für den wir da sind. Und die Frage ist, wie das für uns heute aussieht, wie wir das erleben und wie wir heute und du für den Rest deines Lebens immer mehr wachsen kannst in der Ehrfurcht vor Gott und in dem Verständnis von der Herrlichkeit Gottes, dass wir es erleben. Und Gott hat einen ganz einfachen Weg. Er sagt, wenn ihr mich fürchtet und es in eurem Leben ausdrückt, wenn ihr Ehrfurcht habt, wenn ihr Respekt vor mir habt, wenn ihr tut, was ich sage, wenn ihr mir die Ehre bringt, dann werde ich mich euch nähern. Und wir lesen im Psalm, dass die Versammlung der Heiligen, also wir hier, die Gemeinschaft der Christen, dass die sich trifft auf eine Art und Weise in einer Haltung. Gott ist gefürchtet in der Versammlung der Heiligen. Ist er das? Kommen wir so reingeschlurft, sagen wir, oh, mal gucken, was heute ist, oh, heute war der Worship nichts für mich, weil, ja, ging ja nicht um dich übrigens, ja. Sondern wir worshipen den allmächtigen Gott. Ist das die Haltung, mit der wir in den Worship gehen? Gott ist gefürchtet in der Versammlung der Heiligen. Groß und furchtbar über alle, die um ihn sind. Gott möchte in seine Herrlichkeit kommen, auch heute hier. Und möchte sich uns zeigen in seiner Macht und Herrlichkeit. Das Einzige, was er dafür braucht, ist, dass wir ihn fürchten. Dass wir ihm mit Ehrfurcht begegnen, dass wir umkehren, dass wir Buße tun. Weil Gott wird seine Herrlichkeit niemals zeigen in einer Atmosphäre, wo er nicht mit dem größtmöglichen Respekt behandelt wird. Gott wird uns seine Herrlichkeit nie an einem Ort zeigen, wo wir ihn nicht mit dem größtmöglichen Respekt behandeln. Deswegen lesen wir auch im Neuen Testament, Hebräer. Auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken. Lasst uns Gott danken. Und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Denn eines dürfen wir nie vergessen. Unser Gott ist ein Feuer, das alles verzehrt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Vers hat mich getroffen in der Vorbereitung, weil ich gemerkt habe, ja, ich danke Gott und ich lobe Gott, aber manchmal vergesse ich, dass Gott ein Feuer ist, das alles verzehrt. Wie groß er ist, wie herrlich er ist, wie schön er ist, wie wunderbar er ist. Und deswegen wünsche ich mir für mich, für mein Herz, für dein Herz, jetzt heute Morgen, egal wann du das hörst, dass du eine Entscheidung triffst, sagen, Gott, ich lasse dich wieder Gott sein. Ich gebe dir wieder Gewicht in meinem Leben. Ich gebe dir wieder Ehrfurcht. Ich preise dich neu. Und ich treffe jetzt eine Entscheidung, dich anzubeten mit allem, was ich bin. In aller Schwachheit, mit all dem, was wir bringen. Aber wir kommen zu Gott, wir kommen wieder in seine Ordnung, wir kehren um, wir tun Buße. Das ist das, was wir in der Taufe gleich feiern, dass Menschen das verstanden haben, dass Gott Gott ist und wir sind es nicht. Und deswegen stirbt unser altes Ich und unsere Vorstellungen und unsere Sorgen und unsere Wünsche. Und dann stehen wir auf und dann leben wir nicht mehr für uns, sondern wir leben jetzt für Jesus. Weil er würdig ist, dass wir ihn ehren. Weil er würdig ist, dass wir ihn preisen. Und je mehr wir das tun und je mehr unser Herz das versteht, desto freier werden wir. Und je mehr bekommen wir von dem, was Gott uns verspricht, weil wir merken, ja, ich fürchte Menschen nicht mehr. Ich fürchte nicht mehr. Ich habe keine Angst mehr vor finanziellen Herausforderungen. Ich habe keine Angst mehr vor Kriegen. Ich habe keine Angst mehr vor, dass die Welt untergeht. Ich weiß, wer mein Gott ist. Ich weiß, wer mein Gott ist. Und dann gehe ich frei und fröhlich, Gott loben durch das Leben und mein Herz wieder am richtigen Platz. Und diese Einladung, die gilt uns allen heute. Die gilt mir, die gilt dir. Und lass uns mit dieser Haltung voller Ehrfurcht diesem Gott kommen. Und ich habe das so oft erlebt, dass wenn ich mutlos bin, niedergeschlagen, traurig, irgendwie mir Sorgen mache über irgendwas, wenn ich schwach bin und mein Herz es schafft, sich auf Gott auszurichten, im Worship, im Bibellesen, dass Gott mein Herz dreht. Nicht, weil ich irgendwie was Neues erkannt habe, was ich nie verstanden habe, sondern dass ich wieder weiß, wer Gott ist. Und dafür möchte ich beten, für mich, für dich, für uns alle, dass wir das erleben und dass wir gleich in dieser Haltung in den Worship gehen und Gott preisen. Jesus, und deswegen danke ich dir für deine Gegenwart. Und ich bete, dass sie größer wird, weil unser Respekt, unsere Ehrfurcht vor dir jetzt größer wird. Jesus, ich tue Buße, ich kehre um. Und ich gehe auf die Knie innerlich bei all den Punkten, wo ich dich nicht zu dem Gott gemacht habe, der du bist. Wo ich dich klein gemacht habe, wo ich dich nachlässig behandelt habe, wo ich dir nicht mit dem nötigen Respekt begegnet bin. Mit der Ehrfurcht, wo ich vergessen habe, wer du bist. Jesus, ich treffe jetzt eine Entscheidung für mein Herz, Er sagt, ich möchte dir jetzt begegnen. Komm mit deiner Herrlichkeit. Jesus, zeig dich so, wie wir dich ertragen können. Kurz, dass wir es noch aushalten. Und dass unser Herz sich sortiert. Und wir wieder wissen, wie schön, wie herrlich, wie wunderbar, wie groß du bist. Wie würdig du bist, jeden Lobpreis, jeden Ruhm, alle Ehre zu bekommen. Dass wir wieder verstehen, wer wir sind und wer du bist. Wir preisen dich, Gott, Vater, Jesus, Heiliger Geist.
Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast likest, mit Daumen nach oben draufdrücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcast kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglichst. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.